Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin oder Runaways. Je nachdem, wo ihr gerade im Feed unterwegs seid, mein Name ist Marvin und an meiner Seite befinden sich heute zwei ganz wunderbare Menschen. Zum einen, wie immer bei den Runaways, die liebe Mine. Hallo.
Hi.
Und man hat uns den Insert Moin Feed nicht geschenkt, sondern an meiner Seite ist natürlich auch der liebe Manu.
Genau, schönen guten Morgen. Keine feindliche Übernahme, sondern ein freundschaftliches Kooperationsformat. Wobei ihr, glaube ich, auch schon mal eine Sonderfolge bei uns gemacht habt, ohne uns, gell?
Ja, ich glaube, es ist schon lang her. Ich glaube, 2, 3 Jahre.
Urlaubsvertretung.
Ja. Ja, und heute sind wir heute nochmal zusammengekommen, nach ganz, ganz, ganz langer Zeit. Ich freue mich sehr, als Manu mir dann geschrieben hat, so, boah, willst du über Integrate reden? Und ich war so, ja, natürlich will ich über Integrate reden, weil wer uns kennt, der weiß, Final Fantasy ist so ein bisschen unser Steckenpferd. Mit Chronicles haben wir uns ja dieses riesige Projekt gesetzt, dass wir jedes Final Fantasy in chronologischer Reihenfolge durchspielen. Und dementsprechend ist das so ein bisschen, ja, unser Ding geworden.
Das kann man so sagen. Ich kann einfach kein Final Fantasy mehr sehen, ohne nicht an euch zu denken. Ich hab ja angefangen mit Brotbacken und dann sagen die Leute jetzt immer wenn ich ein frisch gebackenes Brot sehe, denke ich an dich. Und ich schon so, geil, ich habe eine Marke etabliert. Ich bin der Brotbäcker. Oder so. Oder wenn Leute mich mit Brettspielen assoziieren. Und genau das habt ihr geschafft mit Final Fantasy.
Also, ich denke immer direkt an euch. Das ist alles, was beide. Ich jemals wollte im Leben.
das größte Lob.
Deswegen war das gar keine Frage, als ich dann jetzt das DLC Integrate gespielt habe, dass ich einfach in dem Moment, wo ich auf Start gedrückt habe, war mir klar, mit wem ich darüber podcasten
kann. Ich finde, bevor wir den Podcast starten, müssen wir diese Namenssituation klären.
Bitte.
Weil ich habe das, bis ich das in der Hand hielt und Mine mir es erklärt hat, nicht verstanden. Heißt es jetzt Integrate oder Intermission? In einem unserer letzten Podcasts saßen wir auch da und ich war so, hey, wie heißt es denn jetzt? Weil Square Enix postet Intermission, aber man liest überall Integrate. Wie heißt es denn jetzt? Mine, kannst du uns aufklären? Wie heißt es jetzt richtig? Was ist was? Und warum hat es 15 Namen?
Das Ding hat 15 Namen, weil Square Enix ist. Genau. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also im Prinzip, Square Enix bleibt seiner Tradition treu, ganz komische, lange und durchgewurschtelte Titel zu haben. Und das Wort Integrate ist eine Mischung aus Intermission, also ein Intermezzo sozusagen, etwas zwischen zwei Akten und Upgrade. Weil, wenn du.
Jetzt habe ich es verstanden.
Weil, wenn du Final Fantasy VII Integrate holst, dann kriegst du das DLC Intermission und das PS5 Upgrade sozusagen. Und daraus ergibt sich Integrate.
Man muss ja sagen, es ist ja gar nicht mal so unclever.
Ja, aber ja, irgendwie ist es sehr intransparent kommuniziert gewesen.
Ja, und das Wort geht einem so schwer über die Lippen, weil man immer weißt du, also man will was anderes sagen, weil das Wort gibt's ja so in der Form nicht. Deswegen was ist es jetzt? Integrate? Also ich habe es nicht verstanden. Aber jetzt mit der Erklärung macht es tatsächlich Sinn. Und es ist dadurch, hast du ja schon gesagt, Upgrade ein PS5-exklusives Paketchen.
Genau,
Was ich nicht so ganz verstehen kann, weil im Endeffekt spielt das ganze Ding in Midgar und hat die ganzen Assets und die ganzen Umgebungen, die auch schon im PS4-Spiel dabei waren. Deswegen ist es eigentlich gerade ein sehr saurer Apfel, in den viele Final Fantasy-Fans so ein bisschen beißen müssen, weil wenn wir jetzt nicht das ganz, ganz große Glück gehabt hätten, und ich habe mich ja im Social Media auch ganz doll drüber ausgeweint, dass ich Integrate nicht spielen kann, und dann haben wir ja wirklich so kurz vorher, so einen Tag vor Release oder so, haben wir die PS5 bekommen.
Ergattert, willst du damit sagen?
Die große PS5-Fliege, sage ich da nur. aber wenn wir die nicht bekommen hätten, könnten wir das einfach nicht spielen. Und das finde ich schon schade. Mhm. Also finde ich schon nicht so gut.
Ich weiß auch nicht so richtig, was das soll, weil ich meine, klar, ich meine, das Upgrade ist ja für PS5 liegt ja nahe, das zu machen. Mhm. Ich meine, das Spiel ist auch wirklich hübscher geworden dadurch. Mhm. Es hat tolle Textur-Updates, hat Raytracing bekommen, hat einen Performance-Modus, die Haarspitzen sind nicht mehr ganz so pixelig. Also
das die gehört Türen, ja fast so Manu, die Türen.
Ja, die Türen auch. Aber vor allem das Licht. Also ich finde, es sieht richtig gut aus mit den Spiegelungen jetzt und so. Also wenn man es jetzt noch gar nicht gespielt hat, ist es natürlich schon die beste Version, die man sich da jetzt von Final Fantasy VII Remake geben kann, weil natürlich wird es auf der PS5 hübscher und die Ladezeiten. Also du wählst ein Savegame aus und tick, bist du halt einfach drin. Fantastisch.
Total.
Und es ist ein neuer Schwierigkeitsgrad dazugekommen. Das habe ich ja in unserem ersten Cast zum Spiel, habe ich ja bemängelt, dass ich eigentlich diesen einen Schwierigkeitsgrad besser finde, aber die Steuerungsart von dem anderen, also dass sie automatisch die Standardattacken machen und man sich dann so rundenbasiert quasi die die Specials auswählt, den mochte ich irgendwie am liebsten, den Modus, aber den konnte man nicht auf normal spielen. Und der ist jetzt auch dabei. Also von daher alles ein bisschen besser geworden, hübscher geworden. Aber ich gebe dir absolut recht, Yuffie und diese Episode, die Intermission, Episode Intermission heißt sie übrigens, die nur jetzt auf der PS5 zu haben, macht nicht so ganz so viel Sinn, weil die, ja, es ist ja nicht so viel Neues im Endeffekt. Man ist ja an den gleichen Stellen unterwegs.
Und correct me if I'm wrong, aber ist es nicht so, dass du das auch nur mit der tatsächlichen PS5-Version des Spiels und nicht mit der geupgradeten PS4-Version spielen kannst?
Wie meinst du, den DLC?
Nee, ja genau, du kannst Intermission nur spielen, wenn du wirklich die PS5-Version hast und nicht die geupgradete PS4-Version.
Nee, also ich hatte ja die PS4-Version, habe die durchgespielt, habe jetzt die PS4-Version auf meiner PS5 installieren müssen, um die Save-Games zu übertragen. Aha. Es ist ja auch immer super. Dann konnte ich die PS5-Version runterladen und dann konnte ich den DLC einlösen.
Ah, okay, also geht das da. Ja. Okay, nee, das ist schon mal gut.
Kurzer Hinweis von Future Manu hier. Was Marvin meinte, ist, wenn ihr die PS Plus-Version von Final Fantasy habt für die PS4, die lässt sich nicht kostenlos upgraden auf die PS5-Version. Wenn ihr die PS4-Version ganz normal gekauft habt, die lässt sich kostenlos upgraden auf die PS5-Version. Und dann klappt es auch mit dem Nachbarn, mit dem DLC.
Aber ihr hast es, oder ihr habt es beide schon gesagt, Intermission ist ja jetzt im Endeffekt so ein Intermezzo, ein kleines Zwischenspiel zwischen den großen Hauptteilen, ein DLC, der sich um Yuffie dreht. Mine, magst du vielleicht einfach mal ganz kurz zusammenfassen, was man so in diesen 3, 4, 5 Stunden denn jetzt spielt?
Gerne. Also im Prinzip spielt das mitten im Geschehen vom Final Fantasy VII Remake Teil 1. Und zwar während des zweiten Reaktorangriffs sozusagen. Und, spoilern wir eigentlich?
Es ist ein DLC, müssen wir wohl ein bisschen, zumindest bis zu der Stelle, wo das spielt, müssen wir was erzählen.
Okay, dann versuche ich nicht so auszuarten sozusagen. Man spielt eben als besagter Charakter Yuffie und hat sich zusammengetan mit dem Hauptstamm von Avalanche und will jetzt in die Shinra-Headquarters einbrechen, um eine sogenannte ultimative Materia zu klauen. Das macht Yuffie natürlich nicht alleine, sondern mit jemandem aus ihrem Heimatort, nämlich Wutai. Und zwar ist das Sonon. Das ist ein komplett neuer Charakter, der für dieses DLC entwickelt wurde.
Ah, das wollte ich nämlich dich noch fragen als Expertin. Den kennt. Ja, perfekt.
Den gab es vorher gar nicht. Der ist komplett neu. Und und dann gibt es zwei Kapitel. Das erste Kapitel ist relativ irrelevant. Das bringt einem eigentlich so ein bisschen die ganzen Kampftutorials und alles näher. Und man läuft so ein bisschen durch Midgar, keine Ahnung, baustellenartige Orte, nenne ich es jetzt einfach mal.
Da wo die Bar war, oder? Dort dieses Slum-Gebiet.
Genau, also man ist zuerst in den Slums auch ein bisschen unterwegs, da kann man auch so ein paar kleinere Quests machen und auch Minigame, was ist ja auch neu eingeführt wurde, das Fort Condor Minigame, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber quatschen. Mhm. Und im zweiten Kapitel sind sie dann eben in den Shinra Headquarters und dann entwickelt sich da so eine kleinere Minigeschichte zwischen den beiden auch.
Relativ kurze Intermission im Vergleich, gell? Mhm. Also gerade zum großen Hauptspiel, ich weiß nicht, wie lange ihr dran saßt, aber nach 4, 5 Stunden würde ich jetzt sagen, ohne die Brettspiel-Minigame, wo wir gleich dazukommen, also man kann da schon 6, 7 Stunden rausholen, aber so nach 5, 6 Stunden ist man da easy durch, glaube ich, würde ich sagen.
Total. Also im Grunde kann man es halt auch aufteilen, ne? Es sind ja zwei Kapitel, wie das im Hauptspiel auch schon war, es ist alles in Kapitel aufgeteilt und im Endeffekt ist das erste Kapitel so ein bisschen eine Einführung, ein bisschen wie so ein langes Tutorial in die Geschichte, in die Charaktere. Mhm. Man erfährt nochmal so ein bisschen mehr über diesen Nebenstamm von Avalanche oder diesen Hauptstamm besser gesagt, was so im Original auch nie so mega krass thematisiert wurde. Für mich war Avalanche immer die Gruppe um Barrett, aber dass da tatsächlich ein großer Hauptstamm hintersteckt und diesen quasi der Zweig, der sich abgetrennt hat, der nochmal radikalisierter ist als der Hauptstamm, das ist unfassbar spannend und cool mit anzusehen. Und dann im zweiten Teil, im zweiten Kapitel, ohne da jetzt zu viel drüber zu sagen, können wir vielleicht später drauf eingehen, je nachdem, ob wir ein bisschen spoilern wollen oder nicht. Aber im Großen und Ganzen führt das so ein bisschen die Geschichte auch fort aus dem Hauptteil. Also da hast du wirklich auch den Part, der so ein bisschen, in ganz kleinen Anführungsstrichen, ein bisschen die diese Handlung fortführt und auch neue Aspekte dazu bringt. Und wahrscheinlich auch Aspekte, die dann in späteren Erzählungen und in späteren Intermissions, Fragezeichen, auch nochmal wichtig werden könnten.
Ja. Und da wird Mine jetzt gleich, glaube ich, auch einhaken. Das ist natürlich auch wie beim Remake selbst. Sie nehmen sich bestimmte Elemente aus der Vorlage, aus dem alten Final Fantasy VII, aus dem Original Final Fantasy VII und twisten und drehen sie aber auch so ein bisschen rum. Du hast auch schon einen neuen Charakter angesprochen. Aber zum Beispiel auch, wir sind ja so mittendrin in der Story. Ich musste auch erstmal nachdenken, wo sind wir jetzt? Ah, Reaktor und so. Und wenn man dann so die leichten, ich verrate jetzt nicht wer, aber man trifft ja dann auf einige Personen aus dem Hauptspiel auch wieder. Mhm. Und dann weiß man sofort wieder, an welcher Stelle man ist. Also genau, Don Corleone, sage ich nur. Und das ist ja durchaus anders als bei der Vorlage, wie sich die Geschichte da entwickelt.
Und zeitgleich hast du aber auch diese Momente, wo sie sich nicht nur, wo sie bestimmte Dinge verändern, sondern auch, wo du wieder merkst, sie bringen diese ganze Compilation of Final Fantasy VII in ein Spiel zusammen. Mhm. Du meintest es doch gestern mit dem Kostüm, Mine. Wie war das nochmal?
Dieses erste Kostüm, was sie anhat?
Genau.
Ach so, ja, das erste Kostüm, was sie trägt, das haben sie ja so in eine Story so ein bisschen eingebunden. Ah ja, okay, sie arbeitet da so ein bisschen verdeckt und will nicht erkannt werden, aber hat halt dieses Mori-Kostüm, damit sie eben doch erkannt wird. Und das ist tatsächlich auch ein Kostüm, was es in Dirge of Cerberus gab, was aber quasi nach Final Fantasy VII spielt. Mhm. Das ist eigentlich nur so ein kleiner Augenzwinker, sag ich mal. Aber auch im späteren Verlauf haben sie ja einige Sachen aus Dirge of Cerberus mit reingebracht, aber halt komplett neu erfunden. Also es ist halt, ich glaube nicht, dass es den Anspruch hat, irgendwie, dass diese ganzen Side-Spiele, Spin-Offs, dass sie das wirklich eins zu eins nachempfinden wollen. Mhm. Aber es ist halt so dieses, die es kennen, kennen es, und die es nicht kennen, für die ist es auch nicht schlimm. Also ich persönlich habe zum Beispiel Dirge of Cerberus nicht gespielt, aber ich fand es trotzdem cool. Also ich war jetzt nicht so, ich verstehe jetzt überhaupt nichts, sondern es war so, es war einfach, fand ich, ganz gut eingebunden.
Ich finde es eigentlich immer eine gute Sache, wenn sie so sich inspirieren lassen oder Sachen übernehmen, die dann gleichzeitig als kleines Easter Egg, als Augenzwinkern oder als so Nod to the Community irgendwie gelten, aber das eigentliche Spiel nicht so machen, dass man irgendwas vorauswissen muss. Da gebe ich dir absolut recht, das ist schön gemacht. Ich habe ja dann zu dir auch, Marvin, geschrieben, als ich so gespielt habe im Chat. Ich so, warum hat denn Yuffie die ganze Zeit die Hose auf? Was soll das denn? Also als sie dann dieses erste Kostüm verliert und dann ihr ikonisches, bekanntes Outfit anhat, natürlich so bauchfrei, wie das halt bei Final Fantasy immer so ist, sind sie ja immer so leicht übersexualisiert. Aber Yuffie ist ja schon eher so ein sehr kindlicher Charakter. Auch wenn sie immer betont, sie ist eine erwachsene Frau und sie will auch so behandelt werden. Hat mich jetzt durch diese moderne Grafik, hat mich dieser offene Hosenknopf die ganze Zeit voll irritiert. Und dann habe ich in der Recherche nochmal geguckt, wie Yuffie im Originalspiel aussah. Und da hat man es halt wegen den Pixeln und so nicht erkannt. Aber in den Zeichnungen hat sie auch immer diesen ersten Hosenknopf offen bei ihrer beigen Khaki-Hose. Und ich hatte das überhaupt nicht mehr in Erinnerung, aber sowas Unpraktisches, die rutscht doch, Mädel. Das hält doch nicht im Kampf, wenn du den Hosenknopf nicht zumachst.
Ich muss diese Situation aber auch nochmal schildern für alle Hörer. Jetzt müsst ihr euch mal so die Augen schließen und stellt euch mal vor, ihr steht gerade auf, macht die Augen auf, und ich bin so jemand, ich gehe direkt ans Handy. Ich scroll direkt und gucke, was sind für Notifications da, immer nur so mit einem Auge offen, und dann sehe ich so, Manu hat mir wieder geschrieben. Und dann lese ich irgendwas von offener Hose mit Yuffie. Ich bin so, was? Ich war so verwirrt, und ich habe dir, glaube ich, auch nur geschrieben, was meinst du? Was willst du von mir? Ich war so verstört in diesem Moment, warum du mir von Yuffies Hose schreibst. Ja. Aber natürlich, im Endeffekt hat es voll Sinn ergeben. Und jetzt, wo ich in Vorbereitung für den Podcast heute gestern auch nochmal gespielt habe, konnte ich es auch nicht mehr sehen.
Man kann es nicht mehr sehen. Nee, ja. Das ist furchtbar. Ja.
Ist aber dir nicht aufgefallen?
Nein, es ist mir nicht aufgefallen. Ach, krass. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Ja. Aber wie war das denn jetzt, Manu, als du das Spiel gestartet hast? Weil Yuffie als Charakter im Original Final Fantasy VII ist ja eher Nebencharakter. Ist teilweise sogar eher ein bisschen nervig, klaut dir die ganze Zeit die Materia zweimal. Richtig, richtig doof. Fand ich im Hauptspiel immer eher doof. Habe ich auch immer eher weggelassen. Mhm. Wie war denn so dein Eindruck früher vielleicht, beziehungsweise wie hat sich das jetzt vielleicht auch mit dem Intermission verändert?
Also ich war tatsächlich immer schon großer Yuffie-Fan, weil ich habe mich total gefreut. Ich habe die im Hauptspiel tatsächlich da im Wald gefunden. Mhm. Man ist ja ein optionaler Charakter, man muss sie ja nicht unbedingt treffen. Und so als putziger Ninja, der dir dann das Zeug klaut, ich fand das sehr erfrischend damals. Also natürlich hat sie so einen leicht nervigen Charakter, aber halt auch einen sehr herzlichen Charakter. Mhm. Und als dann auf der, was war das, E3 oder wo haben sie diesen DLC vorgestellt? Als wir den gesehen haben oder Game Awards, weiß gar nicht mehr. Da war dann so, ich so, ja geil, Yuffie kommt, natürlich, die hatte ich ja voll vergessen, die gehört ja auch zum Final Fantasy VII Universum und die kriegt jetzt einen eigenen DLC und eine eigene Episode. Großartig. Fand ich total gut, weil ich sie eben auch mochte und ja, sie ist ein bisschen überdreht und sie hat so dieses arg kindliche Anime-Gehabe und das wird ja hier in diesem DLC noch betonter auch mit ihrem mit ihrem Kostüm am Anfang. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man jetzt nicht so den Bezug zu ihr oder Final Fantasy VII, dem alten Spiel hat, dass man dann auch denkt, so ist das jetzt nötig, dieser Charakter? Also, weil sie fällt schon ein bisschen stärker in so diese, ne, in so diese Anime-Klischee-Ecke rein, als jetzt die Hauptcharakter im Hauptspiel, oder?
Vor allem mit ihrem Sailor Moon-like Opening, was sie sich da zusammengesetzt ist total witzig. Ich muss auch sagen, ich finde das aber sehr, sehr, sehr gut, dass sie Yuffie nochmal den Raum gegeben haben, jetzt ihre eigene Geschichte da ein bisschen in den Vordergrund zu bringen, weil man muss ja auch dazu sagen, im Original, ja, sie war optional, was ja an sich nicht so schlimm ist, aber dadurch hatte sie halt in der Hauptstory keine Relevanz. Ja, genau. Und sie hatte auch keine ich sag mal, kein Sprechanteil, dadurch, dass sie ja einfach, man hätte das ganze Spiel spielen können, ohne sie einmal zu treffen. Und dadurch kommt sie auch nicht in den Zwischensequenzen vor und gar nichts. Und dabei ist sie eigentlich super wichtig, weil ich glaube, dass sie auch gerade mit dem Remake so ein bisschen den Fokus mehr in Richtung, okay, wir haben jetzt Midgar und wir haben diesen Ort Wutai, von dem wir eigentlich noch gar nicht so viel wissen, aber wir wissen irgendwie, ja gut, die haben sich mal bekriegt oder die sind immer noch im Krieg und die schieben sich die ganze Zeit gegenseitig die Schuld für irgendwas hin. Und ich glaube, das wird jetzt auch dadurch, dass Yuffie viel relevanter ist, ein bisschen mehr thematisiert. Und deswegen finde ich es auch gut, dass man noch mal so ein bisschen Kontext für Yuffie hat. So, warum läuft die da überhaupt alleine im Wald rum? Und was will die eigentlich? So, ist sie einfach nur ein verrücktes Ninja-Mädchen, das gerne Materie ab irgendwo bei irgendwem
klauen möchte. Sag, wie es ist, sie klaut.
Ja. Oder, also, weil ich finde, jetzt hat man ein viel besseres Gefühl dafür, was ist sie, was will sie und warum das Ganze überhaupt? Und das hatte man halt vorher nicht. Und ich finde, sie haben sie sehr gut so dargestellt, wie man sie sich immer vorgestellt hat.
Sie bekommt jetzt endlich die Tiefe, die sie auch verdient hat, hoffe ich mal. Also jetzt in den 5 Stunden jetzt vielleicht noch nicht, das wäre vielleicht so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass es trotzdem sehr oberflächlich bleibt, weil man ja eigentlich die meiste Zeit auch nur kämpft und ein bisschen Materia klaut. Also so richtig viel passiert ja dann auch nicht. Da müssen wir jetzt gleich nochmal drüber reden. Aber trotzdem ist sie jetzt etabliert, da gebe ich dir, da gebe ich dir recht. Und meine Hoffnung ist auch, dass sie ist ja trotzdem jetzt weiterhin optional. Das ist ja so, also durch den DLC. Bleibt sie ja optional. Das heißt, die ganzen PS4-Menschen, die das Spiel halt nur da gespielt haben, wer weiß, wann in Teil 2 rauskommt, ob überhaupt eine Fortsetzung passiert, aber wird die dann PS5-exklusiv? Wie machen die das dann mit dem Yuffie? Also das ist ja alles, Yuffie-DLC, das ist ja alles jetzt noch komplett unklar. Das Update ist ja kostenlos, aber wenn du jetzt nie Bock hast, auf eine PS5 abzugraden, wie geht's dann für dich weiter? Die Frage muss geklärt werden. Und ist dann der Yuffie-DLC, der ist ja trotzdem optional, wenn der ist ein DLC ist. Wenn du dann nur das zweite Hauptspiel spielst, ist sie dann einfach da? Hast du sie auch wieder nur, wenn du den DLC geklaut hast? Oder wie passiert das? Oder integriert sie sich jetzt nahtlos in die Story rein? Das sind ja alles ungeklärte Fragen. Aber zumindest meine Hoffnung ist auch da, dass sie jetzt einer der wichtigeren Charaktere werden kann. Zumindest der Nebencharakter.
Ich finde, sie haben dadurch, dass sie das DLC jetzt PS5-exklusiv gemacht haben, sich fast schon dazu verpflichtet, den nächsten Teil auch PS5-exklusiv zu machen, weil alles andere wird gar keinen Sinn ergeben. Also,
nee, sehe ich auch so.
Also ganz kurz Interview-Drop an der Stelle. Also es war so, dass in der Vergangenheit haben sie gesagt, dass sie eigentlich zum Remake gar keine DLCs machen wollten. Hat sich natürlich jetzt ad acta gelegt, diese Aussage. Was sie aber in aktuelleren Interviews gesagt haben, ist, dass das DLC im Prinzip ein Weg für das Entwicklerteam war, auf die neue Konsolengeneration hinzuarbeiten. Dementsprechend würde ich daraus ziehen, dass weitere Teile immer nur noch für die PS5 erscheinen werden. Und das,
oder PS6.
Ja, ja.
Nicht unwahrscheinlich.
Wirklich nicht unwahrscheinlich, weil, nee, wie du schon sagst, Mine, so dieses ganze Wutai-Thema, wenn das ausgebaut wird, neben den 100 anderen Themen, die ausgebaut werden, ist das ja eine niemals endende Reihe. Das wird ja das MCU von Final Fantasy auf der PlayStation, so in dem Scope.
Ja. Ja. Um die Frage an der Stelle nochmal kurz zu klären, weil ich nochmal nachgeschaut habe, die du vorhin hattest. Also das Update von der PS4 auf die PS5-Version ist kostenlos, aber der DLC nicht, falls es jetzt nicht ganz klar geworden ist. Genau. Man kann es aber natürlich spielen, wenn man nur die PS4-Version hat, kriegt man das Update kostenlos und kann dann den DLC kaufen. Oder man kauft sich halt gleich diese Digital Deluxe-Version der PS5-Version und da ist dann Yuffie schon mit dabei.
Aber auch sehr verwirrend mit den ganzen Versionen. Ja, also ich habe da mal so ein bisschen in den PlayStation-Store geguckt und da, das ist sehr verwirrend.
Ja, und wie gesagt, die Savegame-Geschichte kommt ja noch dazu. Ich habe dann nur die PS5-Version installiert und dann hast du deine Savegames nicht. Nein, du musst dann die PS4-Version erst nochmal installieren und die ist ja nicht gerade klein. Oder du kopierst halt die Savegames irgendwie von der PS4-Version rüber mit Kabel oder.
Das ist sehr, sehr unhandlich alles.
Das Problem hatte ich mit Spider-Man auch. Genau dieselbe Geschichte.
Ach ja.
Ja, ich weiß nicht, wollen wir ein bisschen ausführlicher noch über die Story selbst reden oder wollen wir vielleicht über das Gameplay reden? Worauf hättet ihr Lust?
Erstmal Gameplay, das können wir vielleicht spoilerfrei machen und dann nochmal ein bisschen in die Geschichte reintauchen.
Hätte ich
dann
jetzt auch gedacht,
Das Gameplay hat sich ein bisschen geändert. Also sie haben ein bisschen was Neues eingeführt, um dieses ganze Gameplay ein bisschen dynamischer zu gestalten. Dadurch, dass man jetzt auch nur zu zweit unterwegs ist, haben sie da so einen kleinen Twist reingebracht, nämlich kann Yuffie zusammen mit ihrem Partner Sonon, die können so eine Art Tech-Team bilden. Also auf Knopfdruck kann man so eine Art Synchronisationsmodus, ich glaube, das ist sogar der genaue Name,
anschalten.
und im Endeffekt bedeutet das, dass sie gleichzeitig angreifen, je nachdem, welchen Angriff man gerade ausführt. Also sei es jetzt ein Nahkampf oder ein Fernkampf. Das hat einfach zur Folge, dass dieser Balken, bis ein Gegner geschockt wird, sag ich mal, dass der sich schneller füllt. Gleichzeitig hat man auch die Möglichkeit, wenn beide einen ATB-Balken haben, dass man Aktionen gemeinsam ausführt. Das heißt, Skills, die man sonst irgendwie alleine gemacht hätte, macht man dann in verstärkter Version zu zweit. Und das, finde ich, ist eine richtig, richtig coole Sache, weil es die Kämpfe noch mal viel schneller und dynamischer gemacht hat. Und das, was ich zum Beispiel im Hauptspiel schon an Tifa sehr, sehr gemocht habe, nämlich dieser schnelle Nahkampf mit den vielen Schlägen, das wird hier einfach nochmal aufs nächste Level geholt und ich wünsche mir, dass sie das fürs nächste Spiel wieder übernehmen und dass du dann so coole Synchronisationsmodi hast, wenn du L2 drückst, hast du es mit dem einen, wenn du R2 drückst, mit dem anderen. Mega cool, kann ich mir extrem gut vorstellen, würde ich mir wünschen.
Hat mir gut gefallen, ich fand's insofern auch konsequent, dass man ihn dann gar nicht mehr direkt steuern kann. Also man kann nicht mehr zwischen den Charakteren wechseln, sondern steuert immer nur Yuffie. Ist aber dann durch den Synchronisationsmodus und wenn man eben halt die Skills auswählt, du kannst trotzdem noch von dem, wie heißt er, Sonon, du kannst trotzdem sagen, jetzt führ doch mal diese Special-Attacke aus. Mhm. Also du kannst ihm immer noch Befehle geben, aber du kannst nicht mehr direkt mit ihm rumlaufen. Aber fand ich dann einen guten Trade-off, weil dieser Synchronisationsmodus tatsächlich sehr spaßig ist.
Aber habe ich nicht so richtig verstanden, weil, jetzt mal doof gesagt, im Großen und Ganzen wird sein Moveset dem von Vincent ungefähr entsprechend, der später im Spiel kommen wird. Das heißt, viele Teile von seiner Programmierung. Ja, wegen dem Stab.
Du meinst Sid, oder?
Sid, ja, sorry.
Also
ja,
eher so ein Typ mit so einer Lanze oder einem Stab.
Genau. Sorry, dankeschön. Das heißt, vieles hätten sie später einfach übernehmen können. Und dass man ihn nicht steuern kann, fand ich ein bisschen schade, weil dadurch warst du natürlich nur auf Yuffie so ein bisschen eingeschränkt. Und was natürlich da so ein bisschen mit einherging, dadurch, dass du ihn nicht steuern konntest, haben sie diese Mechanik eingeführt, dass wenn Yuffie stirbt, er Suizid begibt. Und quasi, oder begeht, und seine ganzen ist wirklich so. Genau das tut er. Und das fand ich dann oft, also das hat einen so, wenn man gerade in einer Enge war, spielerisch, weil die Situation gerade sehr heikel war, das hat einen oft nochmal so ein bisschen reingeritten, weil dann musste man ihn wiederbeleben oder, keine Ahnung, dann hast du keine MP mehr, um ihn wiederzubeleben. Bisschen schwierig.
Aber du musst dazu sagen, dass er dann seine gesamte Lebensenergie Yuffie spendet und sie dann wieder aufsteht dafür. Ja, also das fand ich ja, ist doch ein guter Move. Also Aber klar, stattdessen, es ändert, gameplaymäßig ändert sich nicht so viel. Es hat, man hat so das Gefühl, es ist einfach nur drin, damit es sich neu anfühlt, aber es ändert eigentlich nicht so viel. Weil das ansonsten wäre halt die Kamera, irgendwie. Genau, wäre halt zu ihm gehüpft und du hättest ihn halt direkt gesteuert und dann Yuffie wiederbelebt. Also irgendwie seltsamer Move, finde ich auch.
Also ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, man hätte ihn super easy, ohne viel Aufwand auch spielbar machen können. Aber es war so eine konzeptionelle Logik dahinter wahrscheinlich so.
So im Sinne von, fokussiere dich auf Yuffie?
So, ja, aber auch im Sinne von, Yuffie ist der Maincast und Sonon ist nur so der Buddy, der so dabei ist und denk jetzt nicht, dass er zu der normalen Gruppe gehört, so nach dem Motto. Dadurch, dass er halt auch ein neuer Charakter ist. Ich denke, das war eher so ein bisschen mit Hintergedanken.
Um ihm nicht noch mehr Gewicht zu geben, dass man jetzt denkt, er ist ein richtiger Charakter, genau, den man so in die Party nehmen kann.
Aber dadurch haben sich halt einfach diese etwas, ich sag mal, komischen Workarounds ergeben, dass er sich dann halt, ich meine, er muss sich ja dann irgendwie umbringen, damit sie dann weiterleben kann, damit der Kampf irgendwie weitergeht. Das hätte ja nicht anders funktioniert. Das ist ein bisschen absurd geworden am Ende, aber hat einen auch leider, finde ich, vom Gameplay her manchmal in so blöde Situationen gebracht, weil man dann irgendwann in so einem Loop gefangen war zwischen, jetzt muss ich ihn heilen, aber jetzt, weil man ja auch MP zahlt, aber gleichzeitig auch ATB-Leisten zahlt für Magie machen. Das heißt, wenn du in so einer Situation warst, wo du nicht mehr viel HP hattest und eigentlich gerade so noch das irgendwie hingekriegt hast, dann warst du in so einem Loop gefangen aus, ich muss ihn heilen, dann muss ich mich heilen und dann, das war ein bisschen blöd manchmal.
Ja, das meine ich ja auch eben. Und was ich aber noch hinzufügen wollen würde, ist Yuffie als Charakter an sich, wie sie sich spielt. Weil anders als im Hauptspiel, wo du einen Cloud hast und der ist ein super guter Nahkämpfer und Barrel, der ist ein guter Fernkämpfer, hast du mit Yuffie eigentlich eine super ausgewogene Person. Also sie hat ja sowohl die Möglichkeit, ihren Shuriken als Waffe zu werfen und dadurch eben auch in der Luft zu kämpfen, gleichzeitig aber eben dann kann sie den auch im Nahkampf benutzen, beziehungsweise nachdem sie den Shuriken geworfen hat, benutzt sie halt Magie. Das heißt, sie zaubert die ganze Zeit, beziehungsweise sie nennt es halt Ninjutsu, weil sie ja ein Ninja ist. Und das funktioniert extrem gut. Also dadurch hast du nie das Problem, wie im Hauptspiel, dass du jetzt auf Barret switchen musst, damit du die Luftgegner besiegen kannst, sondern du kannst alles super schnell und flüssig mit Yuffie machen. Das hat extrem gut funktioniert.
Ich finde auch, spielerisch ist sie total reizvoll, genau wie du beschrieben hast, durch diese zwei Stärken, die sie dann hat und dann aber eben auch noch so die Elemente zu nutzen, dass du halt, bevor du diesen Shuriken wirfst, noch guckst, Blitz oder Feuer oder Eis-Element und dann quasi die Fernattacken noch mit dieser Elementarstärke dazu bekommst. Richtig cool. Und dann eben die Combo-Moves, dass du dann eine Wirbelattacke machst und du hüpfst halt auf den Stab von dem Partner und der wirbelt dich dann rum. Das hat schon ordentlich Bock gemacht. Und man muss auch sehr viel kämpfen. Also es ist schon ein sehr kampflastiger DLC. Weniger irgendwie Dialog- oder rätsellastig.
Mich hat das auch total an Final Fantasy 15 erinnert. Da hat man ja mit Noctis diese Fähigkeit, dass man sich zu den Gegnern hin warpen kann. Und das war so spielerisch war das sehr ähnlich, weil du konntest halt deinen Shuriken hinwerfen und dich dann quasi sofort zu deinem Shuriken hinflitzen lassen sozusagen und das hat irgendwie nochmal so ein bisschen mehr Dynamik auch in die, ich sag mal, Kämpfe in der Luft gebracht, weil ich erinnere mich, dass im Hauptspiel, gerade gegen Ende, gab es immer mal wieder so fliegende Gegner und die waren so ätzend, weil Barret gefühlt irgendwie immer so ein bisschen schwächer war als die anderen und es hat irgendwie nicht so mega viel Spaß gemacht, mit ihm zu kämpfen, meiner Meinung nach. Und die anderen waren aber so sperrig, so gerade Cloud, der relativ langsam war und das hat irgendwie nicht so richtig gut funktioniert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn jetzt so ein Charakter wie Yuffie, dass das einfach viel, viel mehr, viel, viel besser funktioniert und mir hat es auch persönlich viel, viel mehr Spaß gemacht, mit ihr zu spielen als mit allen anderen, muss ich sagen.
Also in Teil 2 werde ich auf jeden Fall alles mit Yuffie spielen. So viel ist klar.
Ich will aber noch die Stabsache anbringen, die du gerade meintest, Manu. Ich glaube nämlich, dass das einfach eine Referenz an Advent Children ist. Weil da gibt es, für die den Film gesehen haben, die Situation, wo sie gegen diesen, was ist das, ein Bahamut kämpfen. Und sie werfen alle Cloud hoch und Sid nimmt dann auch seinen Stab und genau wie hier im DLC schleudert er ihn so nach oben. Also es ist sehr optisch sehr, sehr nah dran an dem, was da passiert.
Ja, stimmt.
Kleine Querreferenz.
Der Shuriken ist auch außerhalb des Kampfs ganz praktisch. Das ist auch ein kleines neues Element, was hinzugekommen ist. Überall stehen Kisten rum. Wenn man nicht im Kampf ist, kann man die noch irgendwie zerschlagen, findet dann noch mal einen Heiltrank da oder, weiß gar nicht, Materia, glaube ich, an einer Stelle. Natürlich findet man auch wieder irgendwie Treppen und Wege, die man nehmen kann, um irgendwo hinzuklettern auf dem Weg zur nächsten Hauptmission, um irgendwie kleine Sachen einzusammeln. Aber gerade mit dem Shuriken gibt es sogar noch mal so Minigames. Dass wenn man gerade auf so einem Aufzug, so einem Lastenaufzug durch eine Halle fährt, dann kann man noch so irgendwie so ein Moorhuhn-Schießen machen und so Kisten zerdattern. Hätte ich jetzt nicht dringend gebraucht, aber mein Gott, bevor man da jetzt 10 Minuten auf dem Aufzug fährt, also 10 nicht, aber 2 Minuten Aufzug fährt, kann man natürlich auch mal so ein paar Kisten zerdeppern. War jetzt total unnötig, aber okay.
Ist halt so. Ich hatte generell das Gefühl, dass sie irgendwie mehr Möglichkeiten eingebracht haben, mit der Umgebung zu interagieren. Mhm. Auch so diese, wie nennt man das, diese Seile, wo man auch so hoch und runter konnte. Mhm. Und viel weniger, es kann natürlich auch mit der verbesserten Leistung der PS5 zusammenhängen, aber im Hauptspiel war das ja auch oft so, dass wenn du von einem Bereich zum nächsten bist, dass du dich dann irgendwo ganz langsam durch so eine Ritze quetschen musstest, damit der nächste Bereich halt laden kann. Und das war halt hier gar nicht der Fall. Kann natürlich auch einfach an den Arealen liegen, die viel kleiner waren, aber es wirkte alles ein bisschen schneller.
Ja. Genau.
Nee, bitte.
Nee, ansonsten wollte ich nur das Brettspiel noch erwähnen, weil es halt ein Brettspiel ist.
Ja, also generell Nebenbeschäftigung, was du gerade angesprochen hast, ist voll der gute Stichpunkt, weil die haben, ich glaube, 3 Sachen in dieses Spiel gekloppt, wo du am Ende sehr viel Zeit rein investieren kannst. Unter anderem Fort Condor.
Yay. Genau.
Ein Brettspiel, wo ich erst dachte, geil, ein Mini-Brettspiel. Und ich habe ja, ich mochte ja auch die Kartenspiele in alten Final Fantasies oder das Unterwasserball.
Blitzball.
Und so. Und dann habe ich gedacht, oh, Fort Condor. Und es sieht ja schon aus. Ich bin schon in diesem ersten Raum, wo man ist, hin und her gelaufen, habe versucht, irgendwie ein gutes Foto zu erwischen von diesem Fort Condor, bevor ich wusste, dass das jetzt als Minispiel gleich etabliert wird. Und dann habe ich es aber nicht hingekriegt, weil es so im Regal stand und dann einen Dialog geführt und dann so, alles klar, jetzt kann ich Fort Condor spielen. So ein bisschen so ein, naja, das Dota des Final Fantasy-Universums vielleicht. Man kämpft auf 3 Lanes und schickt dann so Spielfigürchen los. Leider sieht es dann im Spiel selber gar nicht mehr wie ein Brettspiel aus. Man ist dann ja wirklich so auf diese ganz nahe Perspektive rangezoomt, dass man auf der Höhe seiner 3 zu beschützenden Türme ist, die so Selbstschussanlagen haben. Und dann stellt man da halt eine Defensivwache auf oder da so eine Drohne. Und man sammelt dann halt neue Spielfiguren, mit denen man dann so eine Art Tournament schaffen kann. Also überall in dieser Anfangswelt stehen halt Leute rum und das ist ja voll der Hype. Also in diesem ganzen Slum stehen ja alle nur noch da und haben dieses Brett vor sich. Großartig. Hat mir aber dann tatsächlich nicht so viel Spaß gemacht, als dass ich es jetzt komplett durchgespielt hätte. Also habe ich jetzt nicht gebraucht. Da gab es schon bessere Minigames in Final Fantasy, oder?
Aber es gab auch schon durchaus schlechtere. Also ich würde sagen, ich habe es komplett durchgespielt. Wobei das auch nur ein Anführungszeichen zu sagen ist, weil wenn man das Spiel dann nach dem Beenden im Hard Mode nochmal spielt, bekommt man nochmal die Möglichkeit, gegen schwere Gegner zu kämpfen, um nochmal Sachen freizuspielen. Es ist nicht ganz leicht, wie ich finde. Mhm. Also es funktioniert halt so ein bisschen nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Also es gibt 3 verschiedene Arten von Einheiten, die man spawnen kann. Und man muss da schon irgendwie so eine Taktik finden für sich. Also man kann dann auch nochmal zwischen den Brettern wechseln, die man dann auswählt. Die haben nochmal ein unterschiedliches Tempo, wie schnell die ATB-Leisten aufladen. Man kann Skills ausrüsten, beziehungsweise die Bretter haben unterschiedliche Skills, die man einmal verwenden kann. Das ist schon vielseitiger, als man vielleicht auf den ersten Blick meint. Ja, und es gibt durchaus schlechtere Minigames in einem Final Fantasy.
Ja, es ist jetzt nicht Gwent aus Witcher oder so. Ja. Ich bräuchte da kein eigenes Spin-off für Mobile-Tablets und so. Aber es ist schon unterhaltsam. Ich wollte jetzt halt mit Yuffie spielen, weil ich habe diesen DLC gestartet und fast das Erste, was du kriegst, ist dann dieses Brettspiel. Und ich so, ja, okay, mache ich vielleicht später mal. So, und dann zieht aber ja die Geschichte an und danach ist man dann ja aus diesem Gebiet raus. Dann müsste man ja quasi wieder neues Spiel starten und wieder in dieses Anfangsgebiet zurück. Mhm. Man kriegt wahrscheinlich irgendwie eine seltene Materia oder so, wenn man es dann spielt innerhalb dieser Story, oder?
Nö.
Gar nichts, dann lohnt es ja nicht mal.
Ja, du kriegst halt Figuren und sowas, ne? Ja, okay. und weitere Bretter, beziehungsweise im Hard-Mode kriegst du nochmal so Journals, aber was die genau bringen, weiß ich auch nicht,
so,
weil
Manuskripte,
ich nur
einmal
probiert habe.
Ich muss aber auch sagen, ich persönlich habe es auch nur 2-3 Mal gespielt, wie Manu, also ich habe da jetzt nicht so den größten Spaß mit gehabt. Es gibt durchaus schlechtere, aber es gibt auch durchaus bessere.
Ist nicht Blitzball. Nee.
Aber ich finde, es ist eine sehr charmante Umsetzung vom originalen Ford Condor Minispiel, was ich persönlich ganz, ganz furchtbar finde. Weil das ist ja dann eher wirklich so dieses klassische Tower Defense und geht gefühlt so 2 Stunden, so eine Runde davon, weil es auch so unfassbar langsam ist alles. Und das ist dann doch schon viel angenehmer gestaltet. Also so eine Runde geht, glaube ich, irgendwie 3 Minuten. Mhm. Und, also regulär. Und am Ende ist es halt, ja gut, wer schneller tot ist sozusagen. Und ich finde das auch optisch sehr charmant gelöst, weil die Figürchen haben quasi diesen furchtbaren Lego-Look, den ja die originalen Sprites alle haben. Und das fand ich richtig süß. Und generell, das passt auch so ein bisschen zu dem mit der Sache mit der offenen Hose. Es ist so die Liebe zu diesen kleinen Details, die eigentlich nur so Kack-Nerds wie uns auffallen. Und das finde ich richtig süß gemacht.
An das Original Ford Condor kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Nein?
Nee.
Das musstest du machen, weil da war ja diese Riesenmaterie bei dem Bird.
Ich bin da gerade noch mal dran. Ich habe es gerade noch mal nebenher aufgemacht, um zu gucken, wie es aussah. Boah, stimmt. Das habe ich verdrängt, weil ich es wahrscheinlich so gruselig fand. Doch, doch. Da ist man aber so richtig so einen Berg hochgelaufen.
Genau,
so.
Ja, genau. Hast du halt wirklich so, also Power Defense-mäßig einfach nur so eine Mauer aufgebaut und dann kamen die halt alle und es war aber sehr, sehr, sehr langsam. Und ich bin jetzt halt sehr gespannt, wie sie dieses Ford Condor-Thema fortführen, weil das als Minigame zu referenzieren, fand ich sehr smart, aber es hat ja trotzdem eine Relevanz in der Geschichte. Und es muss ja irgendwie trotzdem, die Story, die sich da abspielt, muss ja trotzdem irgendwie passieren. Mhm. Und geht man dann dahin und man ist so, wow, guck mal, das ist die Stadt aus diesem Spiel? Oder wie wird das aufgelöst am Ende? Hat man dann vielleicht da so, ist das Spiel vielleicht aus einem echten Krieg entstanden, irgendwie so als Referenz? Also da bin ich wirklich gespannt, wie sie das alles umsetzen.
Ich will aber trotzdem hier im Podcast nochmal ganz kurz die Situation festhalten. Du hast ja von uns beiden, Mine, das Integrate oder Intermission hast du, keine Ahnung, 2, 3 Tage vor mir gespielt. Mhm. Und dann saß du neben mir, als ich gestartet bin. Und ich habe den ganzen Abend, weil ich ja jeden Kampf gemacht habe, und man verliert natürlich auch gegen die Schweren immer wieder, den ganzen Abend nur Ford Condor gespielt. Und irgendwann saß du neben mir und warst so, boah, ey, ich wollte dir doch bei Integrates oder Intermission zugucken und nicht bei Ford Condor. Das war mega, ich fand's schön. Ich liebe es, mich in so Minispielen aufzuhalten. Und da hast du gerade am Anfang eben nicht nur Ford Condor, sondern du hast auch noch dieses Ding mit Happy Turtle. Das ist ja so eine fiktive die Kneipe.
Ja, genau.
Genau. Wo du Flyer sammelst, super süß gemacht.
Ist übrigens auch, ganz kurz, dass ich da eingrätsche, ist übrigens auch wieder eine Referenz. Weil diese Quests mit den Flyern, die gab es auch schon im Originalspiel, aber viel breiter gestreut und viel, viel versteckter, sag ich mal.
Und der Typ ist der Hammer, oder? Der Typ mit diesem Schildkrötenpanzer. Und was ich auch richtig, also die Nebenquest fand ich auch total super, weil dann immer die Musik, die ist so catchy und die kommt dann aus dem Controller.
Das fand ich so
großartig.
Geil.
Großartig, ja.
Finde ich toll. Und das dritte und letzte Minigame, sage ich in der Form, war ja dieses Kisten zerstören, was später im Shinra-Gebäude kam. Mhm. Da musste man quasi auf Zeit Kisten zerstören. Die Kisten hatten eine unterschiedliche Anzahl an Punkten. Ist natürlich so ein reines Button-Smasher-Ding und schwitzen, dass man irgendwie in der Zeit möglichst viele Punkte macht. Fand ich okay. Gab es ja in abgewandelter Form auch schon im Hauptspiel. Ja, kann man mögen, muss man aber nicht. Sehr schwer am Ende.
Welcher Form gab es das denn im Hauptspiel? Könnt ihr mir mal kurz auf die...
Ich habe das auch gesehen. Stimmt, genau.
Bei den Kindern, stimmt. Ja. Ach, voll verdrängt.
Ja. Genau. Das war so das, wie man sich so ein bisschen die Zeit vertreiben kann.
Wenn man das dann möchte.
Wenn man das möchte, genau. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch so ein bisschen die Story und alles, was damit so ein bisschen zusammenhängt. Deswegen an der Stelle vielleicht eine kleine Spoilerwarnung für die, die es noch spielen wollen. Ist ein gutes Spiel.
Kurzes Vorabfazit lohnt sich natürlich trotzdem. Also wenn man jetzt irgendwie Final Fantasy VII Remake mochte, dann macht man da überhaupt nichts falsch, weil kleiner Hint, es gibt auch so eine Art Post-Credit-Scene natürlich, also die will man dann auch nicht verpassen. Also von daher, ich glaube, ist eh geschwätzt, oder? Also wenn man sich das Upgrade holt auf der PS5, das jetzt spielt, dann holt man sich auch den DLC oder sollte ihn auch spielen. Der gehört, finde ich, fast dazu. Ich würde sogar empfehlen, das vielleicht einzuschieben an der Stelle, wo man das dann, oder? Könnte man eigentlich machen. nach dem ersten Reaktor könnte man eigentlich den DLC kurz als Intermission einspielen und dann das Hauptspiel weiterspielen.
Ja, theoretisch.
Gut funktionieren.
Ja. Ja.
Also in der Summe ist es ein gutes Spiel. Ja. Es macht super viel Spaß. Spielerisch. Man kann hier und da technisch ein bisschen meckern. Es gibt hier und da mal random Gegner, die viel zu stark sind. Also das sind so ein paar Sachen, die so ein bisschen unbalanced sind.
Aber man hat ja 4 Schwierigkeitsgrade. Dann kann man es ja zur Not schnell runter machen.
Genau. Im Hard-Mode kam ich jetzt auch noch mal zu dem Problem, dass am Ende kommen zu viele Bosskämpfe hintereinander und dadurch, dass man weder MP regenerieren kann, noch irgendwie Gegenstände benutzen kann, konnte man keine MP mehr regenerieren. Das heißt, ich stehe jetzt vor diesem Endboss und ich habe halt 10 MP, so was diesen Kampf extrem schwer macht. Das heißt, Mina hat es gestern ganz schön beschrieben, es ist nicht das Spiel, was schwer ist, sondern mir wird es schwerer gemacht, das Spiel zu spielen. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, kann man drüber streiten.
Das ist so ein bisschen eine faule Art und Weise, den Schwierigkeitsgrad so hoch zu schrauben. So
ihr meint diese lange Phase, wo man nichts wieder auf...
Genau, ja, genau. Kann halt nicht zaubern.
Ja, ja. Genau, also im Hard-Mode ist es ja grundsätzlich so, du bekommst keine MP wieder, wenn du dich an diesen Bänken heilst und du kannst im ganzen Spiel keine Gegenstände benutzen, also auch nicht im Menü, nicht im Kampf, gar nicht. Oh Gott. Das heißt, du musst eigentlich diese kompletten 4-5 Stunden mit deinen MP sehr sparsam umgehen. Why? Und wenn du halt vorher die einfach rausgeschmissen hast wie Tic-Tacs, dann hast du halt die Arschkarte am Ende. Ja. Also das ist halt, und dann ist man halt gerade in so einer Situation wie bei Marvin, wo du halt einfach, du bist halt einfach stuck. Also du kommst da nicht weiter. Ja. Hi. Gerade jetzt, wo ich das quasi nochmal mir angeguckt habe, als Marvin jetzt den Hardmode gespielt hat, habe ich mir am Ende gedacht, eigentlich hat man gar nicht so viel gemacht. Also eigentlich hat man 80% gekämpft und
ich habe Flyer gesammelt.
Man hat ein paar Flyer gesammelt, ein bisschen Fort Condor gespielt. Und ich sag mal, die wirklich relevanten Story-Parts, die belaufen sich vielleicht auf eine halbe Stunde oder so. Ist jetzt mal blöd gesagt. Aber ich finde, es ist trotzdem ein schönes Intermezzo. Ist eigentlich ein guter Begriff dafür. Mhm. Und mein absolutes Highlight von der ganzen Sache, was eigentlich auch der Grund war, warum ich es unbedingt spielen wollte, ist, weil ich halt wusste, dass am Ende, ich sag mal, irgendwie so ein kleiner Teaser zum zweiten Teil kommt. Mhm. Und das wusstest ist eigentlich, du das? Ich hatte es vorher schon auf Twitter gesehen.
Ja, ich leider auch.
Also ich hatte ein paar Screenshots gesehen, ich habe es mir absichtlich nicht angeguckt, aber ich wusste, dass da was kommt. Und das ist eigentlich der Grund, warum man das auf jeden Fall spielen sollte.
Ja, einfach. Und Yuffie natürlich.
Genau, und Yuffie natürlich.
Yuffie-Marke.
Also ich fand jetzt zum Beispiel die Geschichte um, sorry Marvin, ich fand jetzt die Geschichte um Sonon, also ich fand Sonon als Charakter sehr, sehr cool. Ich fand, er ist der coolste neue Final Fantasy-Charakter, den es seit langem gab. Aber es war halt auch sehr generic. Also,
ja, der bleibt total flach, ja.
Also das war, es ist auch gar nicht die Zeit dafür da, da jetzt noch was Krasseres draus zu machen, aber ja.
Ja. Nee, weiß ich genau, was du meinst, ja. Marvin, wie ging's dir?
Ich fand die Story, wie ich halt anfangs schon meinte, an sich cool, aber sie war halt sehr aufgeteilt in erster Teil wirklich nur Yuffie so ein bisschen einführen. Diese ganze Passage, wo man diesem Typen hinterherläuft, um ihn vor den Shinra-Soldaten zu beschützen, geht ja irrsinnig lang. Aber im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass da nichts passiert. Also da ist ja wirklich nur lernen, wie das Spiel funktioniert, kämpfen, kämpfen, kämpfen.
Und vor allem, man kriegt dann einen MacGuffin, den man vorher schon hatte. Man kriegt einfach nur nochmal ein sinnloses Item, was man vorher schon an einer anderen Stelle auch bekommen hat. Weißt du, nur so ein Storyplot-Ding, was überhaupt keine neue Information für dich bringt. Ja.
Und die wirkliche Story passiert dann im zweiten Teil, wo du dann halt so ein bisschen Scarlet siehst und das finde ich halt so schön an diesem ganzen Remake und diesem ganzen Projekt, ist halt, dass die Charaktere, die vielleicht im Original nicht so mega viel Screentime hatten, bei Scarlet denkt man wahrscheinlich am ehesten an den, weiß nicht, Ohrfeigen-Moment auf der Kanone und an viel mehr erinnert man sich bei Scarlet irgendwie nicht so richtig. Und hier bekommt sie so wirklich Charakter und wird auch als böse porträtiert und das finde ich halt, das gelingt diesem Spiel extrem gut. Neben eben dem sehr sympathisch machen von Yuffie, die aber auch durch ihre Slapstick-Momente einfach extrem gut funktioniert. finde leider, dass diese Passage, die ich auch vorher leider auf Twitter gespoilert bekommen habe, die so ein bisschen als Teaser dient, die ist ja sehr nichtssagend. Also das Einzige, was man da ja wirklich sieht, ist so ein kurzer Dialog mit dem Chocobo-Mann. Wie heißt er, Mina?
Chocobo-Bell.
Bell. Ja, und das ist halt cool. Das ist wieder so eine kleine Referenz, was natürlich, was sie eingebaut haben und was natürlich für die meisten Spekulationen gesorgt hat und was, wodurch dieses DLC am meisten im Gespräch ist, ist natürlich die allerletzte Szene mit Zack. Aber bevor wir dazu kommen, lieber Manu, erzähl uns doch lieber erstmal deine Eindrücke.
Wie gesagt, ich fand's gut, dass es Yuffie als DLC jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Es hat mir auch Spaß gemacht, mit ihr nochmal einzutauchen in diese Welt, die ich jetzt halt so vermisst hatte, tatsächlich auch. Ja, so als kleine Zwischenintermezzo ist das perfekt gemacht. Diese Anspielungen finde ich klasse, dass man auch kurz die Hauptcharaktere sieht, mit ihnen teilweise ja sogar interagieren kann und sie dann irgendwie einen Kommentar machen und so eine kleine Mini-Info noch dazu kommt, was in der Zwischenzeit passiert ist, warum die eine Person genau dort gelandet ist, wo sie dann im Hauptspiel landet, das kriegt man ja mit und so. Das finde ich ist ganz cool. Die Kämpfe haben ja auch Spaß gemacht, aber ich kam nicht umhin, die ganze Zeit zu denken, das ist voll die Zeitstreckung, die ganze Zeit. Also diesen Typen hinterher zu jagen, um vor diesen Shinra-Soldaten zu bewachen, das ist einfach nur eine Beschäftigungsaufgabe, um eine Stunde Zeit zu strecken. Und das Gleiche passiert halt auch im Shinra-Gebäude nochmal. Ja. Also man hat dann nicht nur einen Kampf, sondern dann kommt halt Scarlett und knüpft dir halt irgendwie 18 Kämpfe nacheinander vor. Ja? weil sie halt sagt, das ist ein Experiment. Und dann hast du das überstanden und dann kommt halt das Gleiche nochmal im Endeffekt, nur in einer anderen Form mit größeren Viechern. Also das war schon sehr, da hätte ich mir ein bisschen mehr Kreativität gewünscht. Natürlich haben sie sehr sparsam gearbeitet, würde ich jetzt mal sagen, und versucht mit möglichst wenig neuen Locations möglichst viel Content zu produzieren. Aber das merkt man dem DLC halt auch an. Ja, du kämpfst halt 18 Mal, ich weiß nicht, ob es 18 Mal ist, aber gefühlt war es halt irgendwie ein Dutzend Mal auf diesen Plattformen gegen irgendwelche No-Name-Gegner, bevor du dann irgendwie einen coolen Boss kriegst.
Ja. Aber was man halt dazu sagen kann, ist halt, es ist okay für ein DLC. Also wenn das jetzt in einem Hauptspiel wäre, wäre das ein riesiger Kritikpunkt. Ja. Dadurch, dass dieses DLC sich aber ganz, ganz stark eben auf das Gameplay fokussiert und auf diesen Synchronisationsmodus und dieses Zwischenspiel mit Sonon, finde ich das schon okay. Und man merkt diesem Spiel auch die Länge nicht an. Wie gesagt, ich habe es gestern nochmal angeschmissen. Ich stehe vorm Endboss und das habe ich einfach in einem so schnell durchgerockt, weil es spielerisch einfach so flüssig ist. Und da ist es dann halt cool, dass du eben die Möglichkeit hast, genau das dann eben auch ja auszunutzen. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Also in einem großen Spiel, in einem Hauptspiel wäre das ein riesiger Kritikpunkt, dass es einfach nur Spielzeit gestreckt wäre. Ja. Aber in diesem DLC, das sich darauf fokussiert, diesen Charakter in den Fokus zu setzen, seine Spielweise, funktioniert es ganz okay, finde ich.
Genau. Was kostet das Update selber?
Ich glaube, das Intermission kostet, glaube ich, 20 Euro.
Wenn man es extra dazu kauft, wenn man nicht die Deluxe-Version kauft, die ist dann gleich ein Huni, gell? Da ist die dabei.
Genau.
Ja, ist doch okay, ja.
Ja, ich wollte noch sagen, bevor wir jetzt vielleicht noch mal kurz über diesen End-End-Moment reden, wie fandet ihr denn den Endboss? Ich meine, der war ja jetzt ein Charakter, den man vielleicht schon aus Search of Cerberus kannte. Ich persönlich kannte ihn nur von Final Fantasy Trading Card-Karten, lustigerweise. Fand ihn jetzt aber, ohne irgendetwas über ihn zu wissen, ziemlich cool. Also auch so vom Character-Design, auch mit diesen skelettartigen Flügeln. Und ich fand es spannend, dass sie da fast schon wie so eine kleine Nebengeschichte aufbauen. Weil ich meine, man hat ihn besiegt, in Anführungsstrichen, er ist aber nicht wirklich tot gewesen am Ende. Und ich sag's jetzt nochmal, Spoiler, er hat ja dann auch am Ende Sonon umgebracht und irgendwie auch seinen Körper dann mitgenommen. Das heißt, er wird in irgendeiner Form als Zombie Sonon mit Sicherheit zurückkommen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das nochmal so eine kleine Nebengeschichte ist, die mit Sicherheit vielleicht in einem anderen DLC nochmal vorkommen wird. Vielleicht auch in der richtigen, in der Hauptstoryline. Aber ich finde das eigentlich ganz spannend, dass sie so neben Sephiroth, der ja immer wieder der Superböse ist, einfach nochmal jemand anderen dazu holen. Das fand ich eigentlich ganz erfrischend. Ja, total. Dass es nicht schon wieder irgendeine Genova-Schuppe ist oder so.
Das fand ich eigentlich ganz und er war richtig nice. Spannend, finde ich, mit seinen Kräften. Also dieses wabernde, dieser lila Rauch oder Schleim oder was auch immer das ist. Also es war richtig unheimlich.
Ja.
Und auch durch diesen Sadomaso-Look. Ich meine, Final Fantasy VII hat ja eh einen Gürtelfetisch. Also alles hat ja irgendwie Gürtel an unnötigen Stellen. Und das hat ja bei ihm, ist es ja ad absurdum geführt, dass er ja wirklich auch wirklich aussieht, als würde aus 50 Shades of Grey gerade auf das Hinterzimmer kommen und vorne noch so eine Lederklappe über den Mund hat und so. Also, ja, war schon sehr cool.
No Glück-Shaming. Vom Design her, vom Kampf her, alles in allem einfach ein richtig, richtig cooler Bosskampf. Und ich hoffe, dass es so eintreffen wird, wie du sagst, Mina, also dass der einfach wieder eine Rolle spielen wird. Ich kann mir halt ganz gut vorstellen, wenn es jetzt ganz gut läuft mit diesem Intermission, dass das so eine Art Format wird, um auch generell andere Geschichten zu erzählen. Mhm. Also um vielleicht auch diese Dirge of Cerberus-Geschichte so ein bisschen aufzuarbeiten, dass es nach dem zweiten Teil vielleicht ein Intermission mit Vincent gibt. Das, um diesen Charakter einzuführen, Vincent ein bisschen mehr prominent in den Mittelpunkt zu stellen. Oder vielleicht auch einen mit Cate Sith, weil Reef heißt er mit echtem Namen, oder?
Mhm.
Okay. Ich war mir gerade unsicher, ob Reef oder Reese.
Ich finde das immer so lustig. Ich bin immer so deine Final Fantasy Namenfreigabe. Wie hieß er nochmal, Mine?
Ja, ich weiß immer genau, wer es ist, aber ich bin halt so scheiße im Namen. auf jeden Fall, Cate Sith ist ja auch so ein Charakter, der eigentlich voll wichtig ist und der aber durch so ein Intermission nochmal richtig an Persönlichkeit bekommen könnte. Und das sind alles so Sachen, die ich mir extrem gut vorstellen könnte. Und was ich mir wünsche, also ich finde, es ist ein schönes Format, um Charaktere, vielleicht auch besondere Gameplay-Mechaniken einzuführen oder auch auszutesten, weil das ist ja auch was sie mit diesen Spin-Off-Sachen, so ein Crisis Core so damals gemacht haben, auch einfach das Gameplay verändert haben. Und das hat ja auch oft Spaß gemacht. Also würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass die da gerne experimentierfreudig mit sind und auch Geschichten am Rande mit erzählen.
Bin ich voll dafür, ja.
Aber jetzt, wo ich gerade kurz Nero angesprochen habe, muss ich natürlich auch Weiß ansprechen. Mhm. Also ich habe ihn jetzt noch nicht versucht zu besiegen. Also im Prinzip, wenn man das Spiel einmal durch hat, also das DLC, dann, das habe ich auch am Anfang gar nicht verstanden, dann schaltet man im Hauptspiel in Kapitel 17 einen neuen Bosskampf frei mit einer kleinen Sequenz. Und dann war ich so, was? Also auch sehr komisch gemacht, aber ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt noch nicht so richtig dran gewagt. Wie sieht
man, muss dazu sagen, Kapitel 17, weil da diese Virtual-Kämpfe stattfinden.
Genau.
Also es ist kein Kampf
in
einem normalen Setting, sondern in diesen virtuellen Kampfarenen. Genau.
Ja. Genau, wie man hier eben auch zum Beispiel gegen Ramu kämpfen kann, was ja auch neu ist. Ja.
Habe ich auch noch nicht probiert, ist halt nochmal ein extra kleiner Bonus-Content.
Genau. Das wird ein richtig schwieriger Kampf sein, ne?
Ja.
Da musst du halt super gegrindet haben und alles. Und
habe auch auf YouTube gesehen, so the hardest boss fight in Final Fantasy ever. So.
Uff.
Ja, okay. Aber das kämpft man dann ja mit den alten Charakteren.
Genau.
Also nur als kurzer Einschub. Ja. Aber jetzt zur letzten Szene, die war ich ja relativ wichtig.
Mine. Ich würde dir die Bühne überlassen, weil du, glaube ich, da die Person bist der Spekulationen und der Theorien.
Du bist der Kacknerd hier der Runde.
Ja, richtig. Wolltest du nicht so böse sagen.
Also im Prinzip, ich finde es übrigens erstaunlich, was sie da für ein krasses Budget wahrscheinlich aufgebracht haben, nur für diese letzte Sequenz, die ja gefühlt nicht enden wollte. Es war so eine Szene und dann hat die so aufgehört mit dem Vogel im Himmel und ich dachte so, okay, ist jetzt zu Ende. Und dann kam noch eine Szene und dann kam noch eine Szene und dann kam noch eine Szene und ich war so, was passiert hier gerade? Im Prinzip ist es halt wirklich eine Art Überleitung. Wir sehen die Haupttruppe, wie sie sich auf den Weg machen nach Calm, wo die ja jetzt die Geschichte sozusagen weitergeführt wird. Würde, dann da sind halt so ein paar belanglose Unterhaltungen, wie sie darüber reden, dass sie jetzt so dahin laufen und dann kommt Chocobo Bill und dann ist halt ein Moment, wo es anfängt zu regnen und Aerith sagt sowas wie, ich habe irgendwie so ein flaues Gefühl im Magen und das ist auch schon so ein bisschen so eine Andeutung, okay, da könnte irgendwie jetzt gerade parallel vielleicht in anderen Universen etwas passieren, was ihr ein komisches Gefühl gibt, dadurch, dass sie ja irgendwie durch ihre besondere Rolle irgendwie sehr mit dem Planeten verbunden ist und alles irgendwie fühlt sozusagen. Und gleich sagt der Planet ihr gerade so, da stimmt gerade irgendwas nicht. Und sie spürt das sozusagen in dem Moment. Und dann kommt eben die Szene, du hast es vorhin schon angesprochen, Marvin, wo man halt den Charakter Zack sieht, der einem als neuer Spieler zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nichts sagt. Man hat ihn nur am Ende vom 7er Remake gesehen, wie er eben gegen diese ganzen Shinra-Soldaten gekämpft hat und sie auch besiegt hat und dann mit Cloud sozusagen Richtung Midgar gelaufen ist. Und jetzt steht er eben vor der Kirche von Aerith und er übt noch ganz süß, wie er sie anspricht und was er sagen soll und stürmt dann eben in die Kirche rein und sieht dann aber, dass sie gar nicht da ist und dass da ganz viele Menschen sind, die entweder weinen, weil sie traurig sind, weil sie verletzt sind. Das ist wird nicht so richtig klar. Dann sieht man nochmal so einen Shot auf die Blumen, die ein bisschen verwelkt auch aussehen. Und er sagt dann nur noch sowas wie Aerith? Fragezeichen.
Punkt, Punkt,
und
Punkt.
Dann genau. Ist es halt so schwarz. Und das ist so mega ambivalent irgendwie, weil man weiß überhaupt nicht, was es bedeuten soll. Meine Theorie ist ja so ein bisschen einfach, okay, alternatives Universum. Das haben wir, glaube ich, inzwischen relativ klar gemacht, also so mit dem Ende. Aus
Alternative dem, zum Final Fantasy VII Original meinst du, oder?
Genau.
Ja, aber auch nochmal zu dem Remake.
Ah, okay, verstehe.
Also es gibt quasi drei Timelines in dem Sinne.
Ja, irgendwie schon, also das, oh, mein Kopf tut schon weh, wenn ich da arbeite. Das ist schon wieder so Nomura-Kacke. Und naja, es muss ja ein alternatives Universum sein, weil er hat quasi das Buster Sword, das aber auch gleichzeitig Cloud ein paar Szenen vorher hatte. Also es kann nicht zweimal existieren. Und entweder ist Aerith in diesem Universum schon gestorben oder ist irgendwie weg oder ist vielleicht auch von den Turks gekidnappt worden. Das kann ja auch sein, die waren ja auch immer irgendwie hinter ihr her. Und vielleicht schaffen die das diesmal, irgendwelche Experimente mit ihr zu machen. Es ist sehr unklar. Was ist denn,
die Blumen am Boden deuten ja an, dass sie um Aerith trauern. Weil man diese Metapher kennen wir ja aus dem Original.
Ja.
Diese Blumen und trauernde Menschen. Deswegen, und der Hinweis, dass er das Master Sword, sag ich schon. Das Schwert. Es ist mit Link, genau. Also er ist Zelda. Nein. Das finde ich ist schon ein Hinweis, dass es irgendwie vorher passiert ist oder in der Parallelwelt. Also ich schließe tatsächlich eher vielleicht auf eine frühere oder spätere Timeline, aber schon im gleichen Universum. Weil er ist doch eigentlich auch, in Crisis Core ist er doch hauptsächlich der Protagonist, gell?
Genau. Also das Ding mit Zack ist ja, um vielleicht die das jetzt nicht so genau wissen, einfach mal ganz kurz abzuholen. Zack ist im Prinzip ein First-Class-Soldier. Also genau das, was Cloud auch vorgibt zu sein. Im Laufe des Spiels, des Normalen, des Originals, stellt sich aber raus, dass an beiden rumexperimentiert wurde und dass Cloud im Prinzip die Identität, psychisch gestört, wie er ist, von Zack angenommen hat. Und dementsprechend ist Zacks Geschichte sehr, 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 sehr wichtig für Cloud. Und auch Zack hat vorher Aerith getroffen und hat sich in sie verliebt. So, und dementsprechend ist auch er die Love Interest und auch Aerith erwähnt immer mal wieder Zack und man kann auch optional in dieses Dorf gehen, etc., etc. Und das muss ja auf jeden Fall eine alternative Sache sein, weil am Ende vom ersten, vom Hauptspiel, vom Remake, sieht man ja diesen Hund. Da haben sie das ja ganz, ganz offensichtlich gemacht, dass der ein anderes Design hat und das muss irgendwas anderes sein. Vielleicht, Mine, du meintest das ja eben, dass sie so Bauchschmerzen hatte. Vielleicht hat sie da in dem Moment gemerkt, dass sie gestorben ist. Und
ja, vielleicht.
Ja, also das wäre ja auch nochmal ganz spannend, da ranzugehen an diesen Aerith-Stirb-Take. Das ist ja so das, wo die Leute sich Gedanken darüber machen, wie wollen sie das umsetzen, weil das ist der wahrscheinlich bekannteste Videospieltod überhaupt.
Ja, ja.
Jeder weiß, dass Aerith stirbt. Nur die Frage ist, wann und wie? Wird sie unter denselben Umständen sterben wie im Original? Wahrscheinlich nicht. Das wäre natürlich jetzt eine erste Herangehensweise, sie einfach in einem alternativen Universum sterben zu lassen. Keine Ahnung, es wird super spannend, aber das Problem ist, sorry, einen Satz, dann darfst du reden, Mine. Das Problem ist, mit Tetsuya Nomura dahinter und dem Typen, der Kingdom Hearts gemacht hat. Und wir hatten so viele Theorien, was Kingdom Hearts alles machen kann im letzten Teil. Und es gab so viele coole, extrem coole Theorien. Und am Ende ist alles viel schwammiger und alles viel weniger cool erzählt worden, als Fans sich das ausgemalt und zusammengereimt haben. Und dementsprechend habe ich ein bisschen die Hoffnung verloren, dass das wirklich genauso cool wird und cool erzählt wird, wie man sich das vielleicht jetzt gerade anhand der Hinweise und Theorien, die sich so ein bisschen ergeben, ja, wirklich ausmalt.
Darf ich noch ein Level nerdiger werden?
Bitte.
Als du jetzt gerade gesagt hast, ja gut, vielleicht ist sie in dem Moment in irgendeinem anderen Universum gestorben. Ich habe jetzt gerade gedacht, es fängt ja auch in dem Moment dann an zu regnen. So, wir spulen kurz zurück. Am Ende von Crisis Core, als Zack in der originalen Timeline, sage ich mal, stirbt, fängt es auch an zu regnen. Und im gleichen Moment, als es anfängt zu regnen, merkt quasi die Aerith von damals, dass Zack gerade gestorben ist, weil sie guckt dann auch so in den Himmel und ist so, er ist, glaube ich, gerade gestorben. Und ich glaube, dass sie da so ein bisschen den Regen als Symbol für irgendwas, Fragezeichen, benutzen, weil das irgendwie sehr gut passen würde.
Es wäre doch auch so richtig schön melodramatisch, dass die beiden nie zusammen sein können, weil sie immer einer von beiden stirbt. In einem Universum lebt sie, im anderen Universum lebt er, oder? Ja. Also ich meine, das ist doch eine super romantische
Ja, sie können Geschichte. Nicht zusammen sein.
Und das mit den verschiedenen Universen nochmal als Erinnerung, du hast schon angedeutet, Marvin, oder kurz angesprochen, diese Szene am Ende mit diesen verschiedenen Werbesprüchen oder Hunden, ja, dieser Werbehund war dann ein anderer, das ist für mich schon ein eindeutiges Zeichen, dass es da hingeht und jetzt mit dem Schwert, das wird wohl schon darauf hinspielen. Aber ganz ehrlich, ich bin da auch ein bisschen pessimistisch. Ich bin da bei dir, Marvin, ich freue mich auf alles, was da kommt, aber ich steckt da gar keine Erwartungen mehr rein, dass es irgendwie sich super cool auflöst. Ich bin seit Lost enttäuscht von sowas und deswegen werde ich das sicherlich nicht bei Final Fantasy VII Remake, wo wir nicht mal wissen, wann und wie und wo es überhaupt weitergeht. Ja,
das stimmt allerdings.
Aber es ist cool, trotzdem darum zu spekulieren, ja.
Ich wünsche mir natürlich ein eigenes Zack-Spiel, weil Zack ja so mein liebster Charakter aus dem Universum ist und aber das müssten sie halt auch eigentlich relativ groß aufziehen, weil du dann auch Charaktere wie Angel und so mit reinnehmen müsstest, weil die natürlich auch wieder für die Buster-Sword-Geschichte wichtig sind. Und wenn du das wirklich alles so krass aufziehen willst und so detailliert aufziehen willst, dann wird diese Reihe, die wird einfach in 10 Jahren noch nicht vorbei sein. Nee, noch lange nicht.
Ich sag doch, MCU, hast du doch gesagt, oder?
Ja, genau.
Ja, okay, passt doch.
Ja, wirklich.
Und ich will auch noch direkt eine Theorie, die Banken, von der ich ganz oft gelesen habe, nämlich sagen ganz viele, dass es vielleicht Zack auch in der normalen Timeline ist, nur dass die Leute, die da gerade trauern, irgendwie trauern, weil viele gestorben sind durch den Drop der Platte auf Sektor 7, was aber gar nicht sein kann, weil du im Hintergrund die Platte noch siehst. Also
genau, das habe ich nämlich auch erst gedacht, die trauern wegen dem Unglück, aber man sieht sie ganz richtig.
Ja. Genau.
Boah, muss das vorher gewesen sein, ja.
Es
oder
ist
eben in dem Universum nicht passiert sein.
Ja. Ja.
Final Fantasy VII Remake Intermission ist ein cooles DLC, womit man sich mal einen tollen Tag, einen tollen Nachmittag irgendwie die Zeit vertreiben kann. Es gibt kleinere Sachen, die man auch im schweren Modus, im New Game Plus quasi, nochmal angehen kann, die nochmal zusätzlich dazukommen, die eine kleine Herausforderung darstellen. Es versüßt uns oder es cockteast uns schon richtig hart auf den zweiten Teil.
Oder auf die nächsten Intermissions. Ja.
Oder auf die nächsten 15 Intermissions, ich weiß es nicht. Ich will einfach weiterspielen. Ich sage, wie es ist. Ich finde es beeindruckend, was sie mit dieser Reihe schaffen, wie es technisch aussieht, wie sie es schaffen, die Charaktere auszureifen. Und dementsprechend, die das mögen, große Empfehlung. Mehr kann ich da nicht
sagen. Ich finde, das Schlimmste, was das DLC mit mir gemacht hat, ist, mich wieder in diese Welt reinzuschmeißen für ein paar Stunden. Und ich habe gerade wieder richtig drin, hatte wieder richtig Bock drauf. Und dann ist es schon wieder rum und du weißt, okay, die nächsten 2 Jahre kommt wahrscheinlich nichts. Das ist schlimm.
Ich sollte nicht erzählen, dass ich vergessen habe, dass man die Waffen skillen kann und ich erst im New Game Plus gemerkt habe, dass ich das kann und die ganze Zeit habe ich mich gefragt, warum war Mine die ganze Zeit stärker als ich, warum hat sie diese Gegner one-hitten können?
Ohne Witz, nach den ersten 2 Kämpfen, ich so, irgendwas stimmt nicht, ich habe den Schwierigkeitsgrad nur auf normal eingestellt und ich so, Waffen skillen, da war doch was, ging mir ganz genauso, aber ich habe es einen Ticken früher gemerkt, Ich war auch überhaupt nicht mehr drin, in welchen Materia, was ist nochmal dieser Verbindungssteg da zwischen den Materien? Ja, und so. Also ich war voll draußen wieder. Ja. Und man ist ja dann schon total auf einem Hochlevel-Charakter dann wieder.
Ja.
Aber Glück. Euer abschließendes Fazit vielleicht. Sorry.
Ja, haben wir ja vorhin vor dem Spoiler-Part schon gesagt, von daher. Überlasse ich dir das Wort, Mine.
Ein Satz noch.
Also ist eine gute Sache. Ich will einfach jetzt sofort mehr. Danke.
Ja. Sehr gut. Schließe ich mich an. Sofort mehr Intermissions. Ja. Mehr Integrates, bitte. Mehr Integrates.
Oh Gott, Integrate würde bedeuten, es gibt eine neue Konsolengeneration. Weniger Integrates, mehr Intermissions, bitte. Mehr Intermissions.
Stimmt. Ich habe gerade erst die PS5 ergattert. Bitte hört auf. Genau.
Liebe Freunde, das soll es aber auch dazu gewesen sein. Integrate, gutes Spiel. Und wenn ihr mehr Podcasts hören wollt, dann könnt ihr das zum einen bei uns tun, bei runaways.eu. Da findet ihr ganz viele Final Fantasy Podcasts, aber auch ganz viele andere Podcasts. Mich hört man mittlerweile auch noch bei 2 Stunden später einen Podcast, wo wir 2 Stunden lang ein Spiel spielen und dann drüber quatschen. Oder wenn ihr Manus, wunderschöne Stimme, öfters hören wollt, dann könnt ihr das natürlich auch auf insertmoin.de. Überall, wo es Podcasts gibt, insertmoin hören. Da findet ihr, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen habt ihr momentan pro Woche?
2880. Insgesamt 4 pro Woche. Ja.
Das heißt, wenn ihr den regelmäßigen Podcast-Konsum braucht, seid ihr da auf jeden Fall bestens aufgehoben. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr da reinhört. Und ansonsten, Manu, Mine, es war mir eine Freude, mit euch zu podcasten. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, liebe HörerInnen, auch euch danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Du.